Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
30 Jahren Tätigkeit im juristischen Dienst der Europäischen Kommission als freier Schriftsteller in Berlin tätig. Er hat allein bei der Edition Bodoni mit dem neuen Buch neuen Titel herausgebracht. Seine Bücher drehen sich um die Philosophie, um die Geschichte und auch Lyrik. Unbedingt zu erwähnen. Ja, mit seinem neuen Buch Ungewöhnte Betrachtung der deutschen Geschichte werden zunächst anhand der verhängnisvollsten politischen Wendung in Deutschland, nämlich den 30-jährigen Krieg, die Machtergreifung des Nationalsozialismus samt Zweiten Weltkrieg und auch dem ganz aktuellen Beispiel des Zerfalls der Europäischen Union aufgezeigt, dass es nicht immer erst die Katastrophe an sich sein muss, die die politische Wendung eingebracht hat, sondern dass es meist im Vorfeld schon die Weichenstellung gab, dass dort schon Fehleinschätzungen waren, falsche politische Entscheidungen, die dann eigentlich nur noch durch Fehler, falsche Entscheidungen dann eigentlich diese Katastrophe auslösten. Herr Sack, ich würde mich freuen, wenn Sie ein wenig einführen, warum dieses Thema für Sie gerade so wichtig war, es hier vorzustellen.
Ja, naja, weil die deutsche Geschichte ist natürlich hat insofern eine Besonderheit. Sie ist ja zusammen mit der französischen Geschichte die älteste Nationalgeschichte in Europa überhaupt. Das wird häufig vergessen. Wir hören immer diese aus meiner Sicht alberne Frage nach der deutschen Identität. Ja, die deutsche Identität, das ist die deutsche Geschichte. Das sind 1100 Jahre ununterbrochene deutsche Geschichte, auch mit sehr wechselndem Territorium, aber doch eine durchgehende Geschichte. Und nur Frankreich hat eine parallele Entwicklung über diese Länge. Und was mich eben hier, oder was das Besondere etwa gerade auch im Verhältnis zu Frankreich der deutschen Geschichte ausmacht, ist, dass sie von Höhen und Tiefen gekennzeichnet ist, die keine andere europäische Geschichte oder kein anderes europäisches Land in seiner Geschichte kennt. Das beginnt damit, dass der absolute Höhepunkt der deutschen Geschichte ganz am Anfang liegt. Kaum, dass man von deutscher Geschichte überhaupt sprechen kann. Ich setze sie also hier in diesem Buch an mit dem Aussterben der Karolinger, also des fränkischen Königshauses, das von Karl dem Großen abgeleitet war. Ja, und sofort, dass die Sachsen Kaiser wurden unter Heinrich dem Ersten und Otto dem Großen dann, ist Deutschland auf einmal die stärkste Macht, die Vormacht in Europa. Kein anderes Land in Europa beginnt seine Geschichte so fulminant. Aber dann, im weiteren Verlauf, treten dann zwei riesige Katastrophen ein, die dann einen umso tieferen Sturz auch wiederum bewirken. Und das sind, wie schon genannt, der 30-jährige Krieg und dann später eine Art zweiter 30-jähriger Krieg, wenn man die beiden Weltkriege zusammennimmt. Aber mich interessieren nicht diese Katastrophen, sondern wie es dahin gekommen ist und wie gerade eigentlich die Ursachen zunächst mal eine positive Entwicklung einzuleiten schien. Das Böse kommt oft nicht in der Gestalt des Bösen oder dass man denkt, naja, kann ich mir schon denken, das wird schiefgehen, sondern das Böse kommt oft mit Verlockungen und führt dann auf einmal ganz überraschend tatsächlich ins Verhängnis. Und das will ich also in diesem Buch hier aufzeigen an drei Beispielen. Wir werden hier vielleicht nur zwei kurz anschneiden, wobei die letzte Frage, die Europäische Währungsunion und der Gefahr des Zerfalls Europas mit allen Gefahren für Deutschland ja eben noch am Laufen ist. Es ist noch nicht abgeschlossen und ich gebe also insofern hier eine Prognose ab.
Wunderbar. Ich muss nach dem Lesen dieses Buches auch feststellen, dass es, wenn es einen Preis gäbe auf der Leipziger Buchmesse für ein kleines so inhaltsreiches, kompaktes Buch, dass ich dieses Buch dazu zähle, weil es schafft, auf wenigen Seiten so umfangreiche geschichtliche Ereignisse zusammenzufassen, so auf den Punkt zu bringen, sie vor den Vorteilen, vor den Erfolgen oder auch den Fehlern dieser Epochen darzustellen. Und ich würde mich auch freuen, weil es für uns alle im Moment trotz Prognose aber ein wesentliches Thema ist, wo stehen wir jetzt im Moment, wenn wir diesen Ausblick oder auch das, was bislang mit der Europäischen Währungsunion erfolgt ist, wenn wir das hier nochmal ein wenig vertiefen könnten, um einfach zu sagen, wo stehen wir? Wir sind mittendrin. Wenn man die Zeit sehen kann, ist es bei uns im Moment nicht mal 5:05, sondern wir sind eigentlich schon 5:05, was unsere Europäische Union angeht. Und ich fand sehr interessante Ansätze, die dieses Buch gegeben hat. Wo stehen wir jetzt und wie beurteilen Sie das auch vor dem Hintergrund Ihres EU-Kommissariats?
Ich will natürlich mich dem Risiko hier eben als Vorherseher durchaus nicht entziehen, möchte aber doch noch gern mal an eben einem abgeschlossenen historischen Beispiel exemplifizieren, was ich meinte, in dem Sinne, dass das Verhängnis oft zunächst mal in Form der Verlockung kommt. Und auch dieses Thema hat einen sehr aktuellen Bezug, denn wir feiern ja dieses Jahr das 500-jährige Jubiläum der Reformation. Und gerade das ist eben das Beispiel dafür, wie eine eigentlich vernünftige Politik und sogar eine friedliche, eine pazifistisch zunächst mal auftretende, letztlich in ein großes Verhängnis führen kann. Und ich spreche hier von der habsburgischen Heiratspolitik. Diese Idee war ja, statt Kriege zu führen, dass man Staaten zusammenführt, sei es nun in Bündnissen oder sogar bis zur Verschmelzung hin, indem man einfach die Fürstenkinder verheiratet. Und dann ergibt sich das von oben her praktisch selber. Naja, wenn ich sage von oben her, da ist auch schon wieder ein Bezug zu Europa da, zum Aktuellen, denn auch die europäische Integration ist ja im Wesentlichen immer von oben gekommen und nicht vom Volk. Also Sie sehen, auch über weite Strecken lässt sich oft Geschichte verknüpfen, wenn man sie intelligent sieht. Und hier war es also so, und es gipfelte ja in diesem schönen Spruch, Kriege lass andere führen, du glückliches Österreich heirate. Ja, aber genau wie, kann man nur unter Schrutes, ja, der Krieg fast abgeschafft, man heiratet. Und hier in dem Falle, nachdem das also schon geglückt ist aus der Verschmelzung Österreich-Bund, sollte es jetzt im großen Stil weiter betrieben werden, ausgreifend nach Spanien. Oder die schlechte mit einer österreichischen Prinzessin. Aber das Verhängnis wollte, bevor die beiden Thronfolger ihre Throne bestiegen, starben sie. Und dadurch aber, ein Kind war schon aus diesen beiden Ehen vorhanden und dieses Kind wurde der spätere Kaiser Karl V. in Spanien als Karl I. schon 1516 auf den Thron gekommen, deutscher Kaiser erst 1519, dann als Karl V. Soweit scheint das noch unproblematisch zu sein. Aber dass ein Erzkatholik aus Spanien, seine Großeltern trugen beide den Beinamen die Katholischen, Isabella die Katholische und Ferdinand der Katholische, dass gerade im Moment der Reformation ein so Erzkatholik aus Spanien deutscher Kaiser wird, das war das Schlimmste, was Deutschland passieren konnte. Die Reformation war nämlich weitgehend dabei, auf friedlichem Wege das Land für sich einzunehmen. Aber jetzt kommt auf einmal ein Kaiser, der darin nur Ketzerei sieht. Mich interessieren die ganzen religiösen Fragen überhaupt nicht. Das sage ich Ihnen gleich vorweg. Ich bin kein sonderlich religiöser Mensch. Aber für mich bedeutete die Reformation, Deutschland hatte die Chance, das modernste, das fortschrittlichste Land in Europa zu werden. Denn was bedeutete denn in der Praxis Religion nach lutherischer Art? Es bedeutete Volksbildung. Jeder sollte die Bibel selber lesen, nicht mehr nur die Pfarrer. Es bedeutete Entdeckung des Individuums. Das heißt, ich kann meinen eigenen Weg zu Gott finden. Ich brauche gar nicht die ganzen Priester und ihre Hierarchie. Die sind nur so ein bisschen Hilfestell. Die leisten Hilfe, sind Assistenten. Aber ich muss meinen Weg zu Gott finden. Und das Dritte eben auch, der Buchdruck, dessen sich natürlich die Reformation sehr bediente. Also Deutschland hätte, wenn die Reformation erfolgreich gewesen wäre, das fortschrittlichste Land in Europa werden können. Aber der Kaiser und seine Macht, das spanische Geld aus den Kolonien, stand dagegen. Es kam damals schon zu den Religionskriegen, dem Schmalkaldischen Krieg. Und dann endete diese ganze Entwicklung, dass Deutschland sowohl protestantisch wie katholisch war, eben in diesem Verhängnis des Dreißigjährigen Krieges. Ich glaube, ich habe Ihnen in diesen paar Minuten jetzt klar gemacht, wie eben Geschichte manchmal tückisch ist, dass aus einem ganz verlockenden Ansatz eben dieser habsburgischen Heiratspolitik, die sagt, heiraten statt Krieg zu führen, auf einmal durch mehrere dumme, böse Zufälle hier ein für Deutschland also eine praktisch in die Katastrophe führt. Karl der V. ist dann zwar frühzeitig zurückgetreten, nachdem es ihm eben nicht gelungen war, die Reformation ganz aus Deutschland zu verbannen. Und unter seinem Bruder, der sein Nachfolger wurde, ging es dann etwas harmloser zu. Aber das war nur ein kurzer Waffenstillstand. Dann ging es erneut hinein mit voller Wucht in die Religionskriege. Gut, soweit das historische Beispiel.
Geschichte wiederholt sich ja nicht, sondern man kann an Geschichte nur lernen, nur wachsen. Um jetzt nochmal auf die aktuelle Situation in Europa zurückzukommen, was lässt sich denn aus diesen Erkenntnissen der Habsburger, auch aus den katastrophalen Ereignissen, der Dritte Weltkrieg mit sich gebracht hat, was lässt sich für diese heutige Zeit, für die heutige Europapolitik daraus schließen?
Sehr vieles, aber wie gesagt, man darf nicht diese Kurzatmigkeit und diese Kurzsichtigkeit auch sogar vieler gelernter Historiker haben. Und insofern, ich bin kein gelernter Historiker, ich bin ja ein gelernter Jurist und war internationaler Beamter über fast 30 Jahre meines Lebens. Ich bin also da viel freier in meinem Ansatz, die Geschichte zu betrachten, und ich stelle zum Beispiel ganz einfach fest, dass Nord- und Südeuropa zu verbinden über eine längere Zeit nur den Römern geglückt ist und mit ziemlich viel Gewalt dabei. Alle späteren Versuche, eben sei es im Reich Karls des Großen oder auch nochmal Ottos des Großen, das waren nur kurzatmige Erfolge. Norden und Süden fielen dann wieder auseinander und Deutschland hat seine Kraft eben in diesen Italienfeldzügen der deutschen Kaiser unnötig verzettelt. Ja, was hat das mit dem modernen Europa zu tun? Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass Nord- und Südeuropa zusammenzubringen auch in unserer Zeit eine sehr schwierige Sache ist. Und wenn man nun das nicht mehr durch Heirat, sondern durch so ein Zwangskorsett wie eine Währung versucht, ist das auch ein sehr kühnes Unterfangen. Und man muss von vornherein eigentlich sehr skeptisch sein, ob so etwas gelingen kann. Ich bin grundsätzlich der Überzeugung, und sonst hätte ich auch nicht 30 Jahre für Europa arbeiten können, dass uns das gelingen muss und dass wir das sollen und dass eben demokratische Gesellschaften vielleicht Mittel und Wege haben, Ausgleich zu finden zwischen den Völkern, die autoritäre Regime nicht hatten, sondern die mussten immer Gewalt anwenden. Also ich bin eigentlich grundsätzlich der Meinung, dass das einfach nötig ist in der heutigen Zeit und dass es auch über 40 Jahre, fast 50 Jahre gut gelungen ist, eben über die zunächst mal europäischen Gemeinschaften und dann heute über die Europäische Union. Aber es war ein schwerer Fehler, jetzt das Ganze mit Gewalt, würde ich auch sagen, zwar nicht mit militärischer, aber doch mit eben einer Gewalt von oben, nämlich einer übergestülpten Währungsunion, zu versuchen, diese Integration noch weiter zu verstärken. Entschuldige, wenn ich noch ein ganz klein bisschen Zeit mir nehme. Es gibt nämlich, und auch das muss man wissen, in der Geschichte kein einziges Beispiel, wo vor der politischen Vereinigung es eine gemeinsame Währung gab. Alle Fälle, die man in Betracht zieht, die Vereinigten Staaten, die Schweiz, das Deutsche Reich nach der Neugründung 1871, das lassen Sie noch ein paar andere Beispiele, da folgte die Währung erst der politischen Einigung. Das heißt, selbst in Deutschland kam die politische Einigung 1871, die Reichsmark gab es erst ab 1873. Es hat also nie in der Geschichte einen Fall gegeben, wo die Währung, die gemeinsame Währung vor der gemeinsamen Politik, dem gemeinsamen Staat stand. Auch von daher musste man gewarnt sein, so etwas zu versuchen. Alle Fälle, wo es Währungsunionen gegeben hat, ohne Staatenunion, sind nach kurzer Zeit gescheitert. Es sind sowieso nur 2-3 Fälle zu nennen. Aber, ich will jetzt, weil es Beispiele sind, die teilweise außerhalb Europas, das alles waren Warnzeichen. Man hat sie missachtet. Man hat gesagt, wir wollen das. Und Kohl war sogar sich nicht zu schade zu sagen, es könnte wieder Krieg geben in Europa, wenn wir das nicht machen. Das genaue Gegenteil ist der durch dieses Zwangskorsett und dass man die Leute so mit Gewalt zusammenbrachte, wieder eine Missstimmung unter Europäern aufgetreten, wie wir sie vorher gar nicht kannten. Gut, ich will jetzt mal hier unterbrechen.
Du machst in deinem Buch sehr interessante Ausführungen über den idealen Staat. Was ich sehr interessant fand, dass es also sehr schwierig ist, aufgrund allein schon einer Staatsgröße. Und ich würde mich freuen, wenn wir dazu auch nochmal deine Ausführungen folgen könnten. Hintergrund, dass du einige Zeit auf den Färöern verbracht hast und dort auch das politische Leben studiert hast und anhand doch dieses kleineren Staats deine Erfahrung gemacht hast.
Naja, jetzt bringst du mich in eine noch schwierigere persönliche Situation, weil ich bin ja ein Europäer und wenn ich eben hier so scharf diese Währungsunion kritisiere, dann gerade weil ich ein so überzeugter Europäer bin und meine, dass sie jedenfalls so, wie sie vollzogen ist unter diesem Druck, nämlich als Folge der Wieder, dass das eben für Europa schädlich war. Aber ich würde sagen, persönlich habe ich auch eine gewisse in meinem europäischen Verständnis gehabt, 2 Jahren. Und ich glaube also, und ich halte diese Behauptungen, die immer hier von unseren Politikern ausgesprochen werden, Europa geht gar nichts und ein Staat alleine kann nichts mehr. Ich glaube, dass diese Behauptung falsch ist. Wir sehen das am Beispiel, dass das sehr gut geht. Wir sehen das auch am Beispiel von Norwegen. Naja, nun kann man, es sind reiche Länder. Gut, ich habe vor 2 Jahren längere Zeit die Färöer, wie man sie kennt. Sie gehören politisch zu Dänemark, sind aber autonom. Und ich habe auf den ganzen Inseln keine einzige dänische Flagge gesehen, sondern eigene. Und die haben auch ihre eigene Sprache, die aus dem Norwegischen abgeleitet ist. Und sie sind auch nicht Teil der Europäischen Union. Sie sind damals, weil sie wollten ihren Fisch für sich behalten, sind sie nicht der Mark der Europäischen Gemeinschaft beigetreten und sind bis heute außen. Und es sind auf etwa 50.000 Leute auf 18 Inseln verteilt. Und was mich beeindruckt hat, ich war zum ersten Mal dienstlich vor 20 Jahren da und nachdem jetzt wiederkommen, die haben ihre Tunnel, der sie die einzelnen Inseln unter dem Atlantik hindurch verbunden haben, aus eigenen, ohne dass da überall Schilder stehen, finanziert von der Europäischen Union, wie in Polen oder auch bei uns teilweise. Ja, ich sage, wie machen die das? Die leben von Fisch und ein bisschen Tourismus. Wie schaffen die das, einen ausgeglichenen Haushalt herzuführen? Ja? Keine Verschuldung zu haben. Wie schaffen die das? das alles hat mich sehr verwundert. Und das hat so ein bisschen meine Krise in meinem Verständnis als überzeugter Trier. Wir brauchen immer mehr Integration. Wir müssen uns immer größer in Einheiten schließen. Dann wird alles besser. Ich glaube, das sagen viele Politiker. Und ich habe aber wieder zurückgefunden zu meiner europäischen Überzeugung. Das darf ich Ihnen. Und ich bin weiter überzeugter Europäer. Ich glaube nicht, was für die Firmen gut ist und vielleicht auch für die Schweiz und Norwegen, für uns als Deutsche gut ist. Aber wir sollten nicht so diesen einfachen Botschaften unserer Politiker glauben, dass es gar keine anderen Wege gibt und keine Alternativen. Es gibt sie schon. Man muss nur intelligent sein und man muss tüchtig sein. Und ich habe zum Beispiel eben erfahren, dass diese kleinen Färöerinseln mittlerweile Handelsattachés in Moskau und Peking haben und ihren Fisch bis dahin bringen. Ja? Da sie nicht in der Europäischen Union sind, sind sie auch nicht von den Sanktionen betroffen, die Russland. Also ich will nur sagen, glauben Sie nicht immer solchen Binsenweisheiten. Geschichte ist sehr viel komplexer und man muss sich sehr viel mehr hineindenken, um sie zu verstehen. Und dieses kleine, kurze Büchlein dabei helfen, es kann nur ein Ansatz sein, aber ich glaube, deswegen steckt in dem mehr als so in manchem dicken Wälzer, wo viele Einzelheiten dargestellt sind.
Gut, ja, die Zeit ist wieder kurz. Was ich als wesentlich empfinde, ist, dass man die aktuellen Ereignisse immer wieder durchdenkt, für die Zukunft den Blick einfach für die schärfen, was entwickelt sich aus den einzelnen Entscheidungen. Also nicht Taten, auch wenn es manchmal erst mal im ersten Schritt positiv ist, sich zu bemühen, wirklich auch zu denken, auch ja, Bilanzen zu ziehen aus den Erfahrungen, die wir sammeln konnten. Und ja, ich bedanke mich sehr herzlich.
Warte mal,
wir sind noch nicht am Ende.
Wir haben noch fünf Minuten,
ja. Genau. Auch wesentlich, dann gebe ich das Wort noch
mal. Ich möchte noch ganz kurz eines klarstellen, damit eben keine Missverständnisse. Ich glaube zwar nicht, dass hier Pressevertreter oder so groß vertreten sind, ich viel zu unwichtig als Person, als dass die kämen, obwohl sie vielleicht es hören können. Ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass man die Europäische Währungsunion jetzt zurückstellen kann. Ja. Das können wir nicht mehr. Insofern war, was du sagtest, wir sind nicht mehr 5, sondern es ist 5 nach 12. Und wir müssen jetzt mit dieser Schwierigkeit, die wir umgebracht haben und die ja nur historisch zu erklären ist, wie Frau Thatcher klar gesagt hat, es war die Angst der Franzosen vor den Deutschen und die Angst der sich selber, die eigentlich dazu geführt hat, dass mit dieser diese Europäische Währungsunion geschaffen wurde. Insofern würde ich ganz ein bisschen noch mal ausholen. Mhm. Sie wissen ja noch, zumindest die Älteren, dass Frankreich zunächst mal gar nicht begeistert war von dieser Perspektive der Einigung. Mitterrand nach Ost-Berlin, um die fallende DDR noch zu stabilisieren, durch einen Besuch, einen offiziellen, den es vorher da nie gegeben hat. Und dass also praktisch der Preis, den Frankreich forderte, um der Wiedervereinigung zu die Währungsunion war, mit dem Hintergedanken, wir legen dort Kette, die können jetzt nicht wieder so ein Spiel zwischen Ost und West machen, wie sie es ja getrieben hat, sie sind durch die Währungsunion fest an den Westen gebunden. Aber Herr Mitterrand dachte eben politisch und nicht wirtschaftlich. Aber die Union ist eine wirtschaftlich-finanzielle Sache. Und ich möchte hier das Beispiel von dem Hund, also sagen wir mal ruhig eine deutsche Dogge, passt ja sehr gut. Wenn ein mittelschwerer Mann so eine deutsche Dogge meint er sie an der Leine, dann kann er sich sehr leicht täuschen, wenn diese Dogge mal ihre Kräfte entwickelt. Und dann zieht nicht der Mann oder führt die Dogge irgendwo hin, sondern dann führt die Dogge den Mann. Und insofern hat Mitterrand nicht überlegt, dass eigentlich das, was er wollte, Deutschland an Westeuropa, insbesondere an Frankreich durch die Währungsunion, dass das gründlich schiefgegangen ist. Gerade in der Währungsunion konnte sich erst die deutsche wirtschaftliche Stärke noch stärker entwickeln als vorher nur in den europäischen Gemeinschaften Union. Und diese Rechnung ist also absolut schiefgegangen. Und dadurch jetzt auch zu dieser ganzen Schieflastigkeit in der Währungsunion. Aber wie gesagt, nicht für die Auflösung. Wir müssen jetzt in aller Ernsthaftigkeit mit der Union fertig werden. Es gibt dazu verschiedene einzelne Schritte, die ich jetzt nicht im Einzelnen aufführen kann, ist auch nicht das eigentliche Thema des Buches. Wie gesagt, mein grundsätzliches Thema ist eben, Verstand der Menschen zu schärfen und nicht einfach nur immer solchen Binsenweisheiten, wie sie hier dem Publikum von der Politik halten werden, weil sich das natürlich am besten verkauft. Und leider tragen viele Talkshows überhaupt nicht, wie ich meine, zu einer besseren politischen Bildung. Da geht es tatsächlich mehr um Show als um Bildung. Und wenn jetzt noch die eine oder andere Frage sein soll, will ich die gerne entgegennehmen. Aber ansonsten können wir auch gegebenenfalls von Bodoni weiter noch ein bisschen im Gespräch bleiben, wenn das gewünscht wird.
Gibt es denn Fragen? Das Buch soll die Leser konfrontieren, einfach mit den Inhalten, die unheimlich präzise, prägnant auf den Punkt gebracht sind, sehr lesenswert sind. Und wir haben die Gelegenheit, hier vorne am Büchertisch über dieses Buch noch zu sprechen oder bei Organisation Bodoni. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Vorstellung und Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Ja.
Hallo, hallo? Ja.
Gut.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.